Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein darf, um euch heute was zu erzählen. Ich hätte das große Privileg, euch heute ein paar Gedanken zu einem Thema mitgeben zu dürfen. Und man könnte das Thema für den heutigen Tag fast erraten. Es ist nicht Weihnachten. Ich habe gedacht, ich mache nicht die gleiche Predigt nochmal, sondern es ist Palmsonntag, der Sonntag, den wir heute feiern. Und zugegebenermaßen hat mich Christoph schon vor einer Weile gefragt, ob ich heute ein paar Gedanken teilen mag. Und ich habe erstmal ganz pauschal Ja gesagt. Und beim Eintragen ist mir dann aufgefallen, das ist ja der Palmsonntagsgottesdienst. Das heißt, es gibt so ein bisschen thematischen Rahmen, keine freie Wahl, was ich euch erzählen möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich verbinde mit Palmsonntag nicht so viel. Also eigentlich eher so gar nichts. Also für mich war Palmsonntag irgendwie immer so ein Sonntag kurz vor Ostern. Den einzigen Palmsonntag, an den ich mich wirklich erinnern kann, ist der 2017 und das auch nur, weil ich da konfirmiert worden bin. Da muss ich mich, glaube ich, auch dran erinnern. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch ein leichtes Problem mit meinem Gedächtnis. Genau, also ich habe Palmsonntag noch nie bewusst wirklich gefeiert oder irgendwie wahrgenommen in Kirchen, ja, wie wir das so feiern. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wofür braucht man den überhaupt? Also für mich ist das ein x-beliebiger Gottesdienst gewesen, der halt vor Ostern war, ziemlich nah dran sogar. Und der hätte für mich auch sechster Sonntag nach Aschermittwoch heißen können und sich thematisch mit der Beschaffenheit von Deichen auseinandersetzen können und warum es einen Vorteil hat, einen Deich zu bauen, damit einem das Land nicht flutet. Das wäre mir eigentlich völlig egal gewesen. Für mich hatte Palmsonntag gar keine Relevanz. Dann habe ich weiter so über Palmsonntag nachgedacht. Und das Nächste, was mir in den Kopf kam, war eine Jungscharstunde. Und zwar nicht, weil die Bibelstelle an sich so hängen geblieben ist, sondern weil der Mitarbeiter den Esel gespielt hat. Das war in der Tat interessant, das ist mir hängen geblieben. Aber ansonsten habe ich zu Palmsonntag in meinem Gedächtnis nicht so viel gefunden. Ich habe mich also gefragt, wofür braucht man eigentlich diesen Palmsonntag? Wofür gibt es den? Also warum heißt der Palmsonntag? Warum haben wir den? Warum feiern wir den? Warum nutzen wir den Sonntag nicht, um die Beschaffenheit von Deichen zu klären, was natürlich als Ostfriesen ein absolut wichtiges Thema wäre? Das habe ich mich gefragt. Und das Spannende bei dieser Bibelstelle ist, dass sie in 4,5 Evangelien auftaucht. Genau, 4,5 Evangelien. Wir haben nur 4, ich habe mal 4,5 draus gemacht. Diese Geschichte steht nämlich in allen 4 Evangelien, wie wir sie so kennen, also in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, aber eben auch schon vorher in der Prophezeiung in Sacharja im Alten Testament. Ich finde es sehr beeindruckend, ich genieße es sehr, wenn Bibelstellen in verschiedenen Evangelien stehen, weil das immer bedeutet, man kriegt so ein neues Gefühl für die Geschichte, weil es verschiedene Perspektiven sind, nochmal neu beleuchtet, kleine Details, die unterschiedlich sind, Dinge, wo man nochmal was nachgucken kann, weil man es in der einen Fassung, im einen Evangelium vielleicht hinterfragt, kann man vielleicht in dem anderen eine gute Antwort finden. Elke hat uns gerade die Geschichte aus Matthäus vorgelesen. Und das heißt, wenn ihr aufgepasst habt, wovon ich schwer ausgehe, dann wisst ihr schon, was euch erwartet. Ihr wisst schon, worum es heute gehen soll. Und ich habe euch auch eine zweite Erzählung mitgebracht, und zwar die Erzählung aus dem Johannesevangelium. Und da wollen wir jetzt gerne mal gemeinsam einen Blick reinwerfen. Genau. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu. Gelobt sei Gott, gepriesen sei der, in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort. Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Euer König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Die wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. So, jetzt habt ihr noch eine zweite Version gehört, eine zweite Perspektive dieser Geschichte, dieser Erzählung. Und vielleicht sind euch schon ein paar kleine Unterschiede aufgefallen und ihr seid vielleicht an ein paar Stellen so ein bisschen gedanklich hängen geblieben. Ich bin es auf jeden Fall beim Lesen. Aber erstmal so ein bisschen zum Kontext dieser Bibelgeschichte, dieser Bibelstelle. Wir kommen aus einer Zeit, Jesus hat davor viel von seinen Gleichnissen erzählt, hat den Menschenmengen erzählt, was sie erwartet, hat seinen Tod angekündigt, hat mit seinen Jüngern darüber gesprochen, dass er gehen muss, dass der Plan ist, dass er eben nicht bleiben kann, dass er nicht der ist, der jetzt die Herrschaft aufrichtet, sondern dass das noch eine Tat in der Zukunft ist, dass er sterben muss, dass er gehen muss. Und er hat Menschen geheilt, er hat Wunder getan und er hat zum Beispiel eben diesen Lazarus auferweckt. Und wie wir das hier bei kleinen Dingen in der Dorfpresse kennen, spricht sich sowas schnell rum. Da hat jemand einen Toten auferstehen lassen. Etwas passiert, was unglaublich war, unfassbar, unvorstellbar. Nicht mal für uns heute, die wir die Geschichte kennen. Jesus macht seinen Jüngern klar, dass er gehen muss. Das steht fest. Und er ist mit seinen Jüngern unterwegs und wie das so üblich ist, sind die so von einer Stadt zur nächsten auf dem Weg und da VW damals eine kleine Entwicklungskrise hatte, nicht mit dem Auto, sondern natürlich zu Fuß, auf dem Weg nach Jerusalem. Für mich gab es mehrere Stellen, an denen ich gedanklich hängen geblieben bin und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit hinein. Wir fangen da mal mit der ersten Hälfte an. Das Erste, woran ich fest hängen geblieben bin, das Passafest. Ich konnte mit dem Passafest beim ersten Lesen nicht so viel anfangen. Also irgendwie schon öfter davon gehört, aber wenig damit beschäftigt. Nicht so wirklich den Plan, worum es da überhaupt geht und warum das gefeiert wird. Und es musste ja ein großes Ding sein, weil scheinbar war eine ganz große Menschenmenge auf dem Weg, um eben genau dieses Fest zu feiern. Das Passafest gehört zu den größten und wichtigsten Festen des Judentums. Und das nicht ohne Grund. Bei diesem Fest wird an den Auszug aus Ägypten gedacht. Es wird daran erinnert, dass das israelitische Volk befreit wurde aus der Sklaverei. Dass Gott bewiesen hat, dass er zu Israel hält und sie befreien wird und sie begleiten wird, egal wo der Weg sie auch langführt. Diesem unfassbaren Ereignis zu gedenken, war damals schon ziemlich essentiell für die Juden und deshalb ein hoher Feiertag. Beim Passafest wird also die große Befreiung erinnert und gefeiert. Das nächste, woran ich hängen geblieben bin, sind die Palmenzweige. Palmenzweige. Warum Palmenzweige? Warum nicht irgendwie Zweige einer Buche oder einer Fichte oder was auch immer? Warum nicht irgendwas anderes? Warum genau diese Palmenzweige? Gott sei Dank gab es noch andere Evangelien, in denen ich das direkt nachschlagen konnte, ob da vielleicht da mehr zu steht. Und das lesen wir hier. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Okay, das passiert mit den Palmenzweigen. Die halten die nicht nur in der Hand, sondern sie werden Jesus vor die Füße gelegt. Das sind also die besagten Palmenzweige. Die Zweige der Bäume, die eben am Straßenrand waren. Das war eben das, wo man gut rankam. Da konnte man leicht eben ein paar Zweige abbrechen und sie dorthin legen. Und jetzt wissen wir auch, warum Palmsonntag Palmsonntag heißt, weil Kleidersonntag irgendwie doof klingt, offensichtlich. Die Menschen legen diese Palmenzweige und die Kleidung vor Jesus auf den Boden. Und das legt nahe, dass das eine wirklich wichtiger Moment ist, eine besondere Bedeutung hat. Und das hat sie auch. Damals gab es eben nicht den roten Teppich, den man mal eben ausrollen konnte, wenn da jemand Wichtiges vorbeikam, sondern man musste sich irgendwie selber was überlegen. Und dann haben die das genommen, was sie eben hatten. Die Kleidung, die Zweige, das, was eben gerade da war, das, was verfügbar war. Und diese Palmenzweige haben noch eine zweite Bedeutung. Und zwar sind sie damals ein wichtiges Zeichen von Ehrerweisung gewesen. Damals, wenn die römischen Siegeskämpfer aus einem Krieg zurückkamen, dann haben die einen Palmenzweig übergeben bekommen, als Zeichen davon, dass sie geehrt sind, davon, dass sie Anerkennung bekommen, davon, dass sie Großes geleistet haben. Dafür stehen diese Palmenzweige als Zeichen von Huldigung, als Zeichen von Ehre, die erwiesen wird. Ziemlich krass, was man aus so ein paar Palmenzweigen machen kann. Weiter im Text lesen wir von einer bizarren Situation. Jesus reitet auf einem Eselfohlen. Ernsthaft? Ein Eselfohlen? Scheinbar ja. Ich meine, auf einer Kuh hätte ich noch ganz verstanden, aber auf einem Eselfohlen, das hat mich ziemlich irritiert, weil auch damals wussten die Leute ja schon, wie man vernünftig auf einem Pferd reitet. Dieses Eselfohlen hat eine besondere Bedeutung. Nicht nur, weil es prophezeit wurde, dass er auf diesem Eselfohlen kommen würde, sondern auch, weil es eben kein Pferd ist. Es war bewusst kein Pferd, es hatte einen großen Sinn, denn diese Pferde waren damals Kriegstiere. Es ging darum, man ist ein Pferd geritten, weil man stolz war, weil man Macht hatte, weil man Reichtum hatte, weil man es sich leisten konnte und weil man in den Krieg gezogen ist, um andere Menschen auszulöschen. Es hatte also guten Grund, warum Jesus eben nicht auf einem Pferd nach Jerusalem eingezogen ist. Der Esel war ein Alltagstier. Jeder ist ihm jeden Tag begegnet, weil sie damit gearbeitet haben, weil es ein Lasttier war, weil es leicht verfügbar war, weil sie leicht daran kamen, weil das gar kein Problem war, mit einem Esel umzugehen, weil sie wussten, wie sie ihn handeln mussten. Der Esel zeigt diese Besonnenheit, die Bescheidenheit, die Jesus hat, den Frieden, mit dem er einkehren möchte. Er hat sich gegen den Krieg entschieden und zieht auf dem Esel ein, der nun wahrlich kein Kriegstier ist, sondern für den Frieden steht. Und dann haben wir als nächstes, woran ich hängen geblieben bin, das Prophetenwort. Das hat mich stutzig gemacht. Ich wollte wissen, was ist der Kontext, was gehört dazu, was ist da noch prophezeit, was vielleicht hier gar nicht so in diesem Verweis darauf erwähnt ist. Und da kam das 4,5. Evangelium zur Stelle, in dem eben diese Prophezeiung steht. Ein Buch, das zwar in Ausschnitten über Jesus berichtet, aber gar nicht zu seiner Wirkungszeit geschrieben wurde. Und wir lesen in Sacharja 9, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Kriegswagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Sacharja hat also bereits zuvor prophezeit, wie Jesus nach Jerusalem einziehen wird. Und dann müsste man also meinen, es ist ein leichtes, ihn auch dann zu erkennen, weil man kennt das ja schon. Man hat das ja schon gehört, dass da jemand kommt auf einem Esel, also müsste man ihn doch leicht erkennen. Aber den Jüngern ist es dann an Himmelfahrt schon aufgefallen, dass das ja so war. Bisschen spät. Aber glücklicherweise ändert es nichts daran, dass eine ganze Menschenmenge kam, um eben zu gucken, was Jesus tut, wer dieser Jesus ist und ihn in Empfang nimmt. Bis sogar die Pharisäer sich ärgern und zustimmen, dass diese Menschen nicht aufzuhalten sind. Ein Punkt, den ich total genial finde. Die Pharisäer sehen ein, dass diese Menschen nicht aufzuhalten sind. Wir haben also jetzt dieses Passafest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Die Palmenzweige als Zeichen von Ehrerweisung, als Zeichen von Huldigung, als Zeichen von Anerkennung. Das Eselfohlen als Zeichen des Friedens und als Zeichen dafür, dass Jesus sich gegen den Krieg entscheidet. Und die erfüllte Prophezeiung, die zeigt, wie verlässlich Gott wirklich ist. Aber was machen wir jetzt mit dem Haufen Wissen, das wir jetzt haben? Was stellen wir jetzt damit an? Ich habe mein Auge auf das evangelische Kirchenjahr geworfen, was mir seit der Grundschule dann doch etwas aus dem Kopf geraten ist. Und ich habe es euch mal mitgebracht. Die Qualität haut einen jetzt nicht vom Hocker und wahrscheinlich kann man es hinten nicht lesen, aber es war das Beste, was ich gefunden habe. Und ich glaube, es kommt trotzdem raus, wo wir sind. Wir sind nämlich, wie man es schwer erahnt, ich habe es extra so gedreht, dass es ganz senkrecht oben ist, sind wir an Palmsonntag da, wo das lila ist und der Palmzweig drauf. Da befinden wir uns gerade. Genau. Und beim Betrachten dieses schönen Rades hier sind mir zwei Dinge aufgefallen, beziehungsweise eher eine Sache, die mit zwei Dingen zu tun hat. Und zwar gibt es im Wesentlichen im Jahr zwei Zeiten, in denen wir was erwarten und uns vorbereiten sollten. Die erste Zeit, das ist klar Weihnachten, Wir erwarten, dass Jesus geboren wird, Weihnachten und der Advent davor. Und das Zweite ist Ostern, die Fastenzeit, die uns darauf vorbereitet. Und was wir an Weihnachten erwarten, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber wie steht das mit Ostern? Wie sieht das mit Ostern aus? Was erwarten wir da eigentlich? Wie bereiten wir uns darauf vor und was machen wir jetzt mit unserem Palmsonntag? Meist ist das Fasten die Vorbereitung auf was eigentlich? Auf was bereiten wir uns denn vor mit der Fastenzeit? Jetzt kommt unser reaktiviertes oder neues Wissen zum Zug. An Palmsonntag geht es offensichtlich um Palmenzweige. Die Ehre, die wir Jesus bringen wollen. Wir wollen uns neu darauf einlassen, dass Jesus in unser Leben kommt, dass er Teil davon wird. Wir wollen ihm den Weg auslegen mit Palmzweigen, die ihn ehren, die ihm die Ehre zusprechen. Am Palmsonntag geht es um einen Esel, ein Tier als Zeichen der Bescheidenheit, der Geduld und des Friedens, der Besonnenheit. Wir wollen uns neu ausrichten gegen Krieg. Und wir wollen im Frieden des Herrn wandeln. Nicht nur im großen, im globalen Sinn, sondern auch im kleinen, im privaten. Wir wollen im Frieden des Herrn unterwegs sein. Es geht um das Passafest, die Erinnerung an die große Befreiung aus der Sklaverei. Wir bereiten uns darauf vor, endgültig befreit zu werden. Nicht nur für eine Phase, nicht nur aus der Macht von Ägyptern, sondern endgültig befreit zu werden, so viel mehr als was damals schon passiert ist. Aus der Herrschaft des Bösen, der Herrschaft des Todes, bereit für die Befreiung aus der Sklaverei der Angst, für die Befreiung aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Trostlosigkeit, der Verbitterung, aus all dem, was uns jetzt gerade so schwer zur Last fällt. Wir bereiten uns vor auf die Befreiung aus den Fängen der Schuld, auf das einzig Entscheidende. Und zu guter Letzt die Prophezeiung. Wir machen uns dafür bereit, dass Gott seine Versprechen einhalten wird. Dass das, was in der Bibel geschrieben steht, nicht nur Zukunftsmusik ist oder nette Versprechen, um die Menge ruhig zu stellen, sondern dass das wahr wird. Dass es eine Welt geben wird, in der es kein Leid gibt. Kein Schmerz, kein Hass, keine Verbitterung, keine Herzen, die hart sind füreinander, keine Schuld, keine Momente, wo wir aneinander schuldig werden oder jemand an uns, wo Frieden herrscht. Wir bereiten uns darauf vor, dass diese Versprechungen gelten und dass sie wahr sind und dass sie wahr werden. Wofür haben wir jetzt also diesen Palmsonntag? Die große Frage. Ich glaube, der Palmsonntag darf ein Sonntag der Vorbereitung sein. Jesus hat seine Jünger vorbereitet auf seinen Tod. Er ist mit ihnen immer wieder durchgegangen und hat ihnen erzählt, dass es der Plan ist, dass es der Kelch ist, den er trinken muss und dass er sein Ja dazu gibt, dass er sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Er ist selbst ins Gebet gegangen, um sich selbst auch darauf vorzubereiten. Er ist im Gespräch mit seinem Vater über den Schmerz, der ihm bevorsteht. Ich habe gemerkt, dass Ostern mich in den letzten Jahren immer ziemlich überrollt hat. Also ich war nie so wirklich bereit, dieses Wunder zu erleben, was da passiert. Und es passiert nicht nur einmal, es passiert jedes Jahr wieder. Darum feiern wir das, darum feiern wir Ostern, weil es jedes Jahr neu passiert. Ostern war toll, weil es Ferien gab. Das hat mich immer sehr gefreut, die Zeit ohne Schule war immer gut. Und ansonsten war Ostern halt da. Ich wusste ja, was da passiert ist. Ich bin ja schließlich schon seit meiner Jungscherzeit Christin. Ich wusste ja, was da am Kreuz passiert. Also warum hätte ich mich da nochmal irgendwie mit beschäftigen sollen? Ich war so verkopft in meinem Wissen, in dem Wissen, was ich habe als langjährige Christin, dass ich das Wunder verpasst habe. Es passiert und ich stand daneben und habe nichts mitbekommen. Die Frauen kommen vom Grab und sie schreien, dass Jesus lebt. Und ich stehe da mit meinen Kopfhörern in den Ohren und kriege nichts mit. Schade. Ich hätte das gerne mitbekommen. Und ich habe verpasst, das Wunder zu erleben. Und nachträglich ärgert es mich, aber ich glaube, dass es gut ist, dass die Erkenntnis jetzt da ist. Und Ich habe so sehr gewusst, dass mir die Sünden vergeben werden, dass ich verpasst habe, das immer wieder neu für mich zu erleben und neu für mein Leben anzunehmen. Ich habe verpasst, mir neu dessen bewusst zu werden, was Jesus dort getan hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat, für dich gegeben hat, weil du ihm wichtig bist, so wichtig, dass er dir nichts vorenthält, nicht mal sein eigenes Leben. Das habe ich verpasst. Einfach verpasst. Jesus hat mich gefragt, ob ich mit ihm beten gehe, und ich habe ihm nicht zugehört. Jesus hat mich gefragt und wollte, dass ich ihn ans Kreuz begleite, dass ich seinen Weg mitgehe, dass ich mich neu damit beschäftige und ich merke, was er da wirklich tut, wie viel dahinter steckt, wie viel darin steckt, sich ans Kreuz nageln zu lassen für jemanden anders. Und ich habe ihn vertröstet, meinte, ich weiß ja, was da passiert, damit muss ich mich ja nicht nochmal beschäftigen, das ist ja der alte Schuh. Ich habe Jesus vertröstet, ich bin nicht mit ihm gegangen. Ich habe verpasst, dieses Wunder immer wieder neu erleben zu dürfen. Ein großes Privileg, was wir haben. Und genau unter die Lupe nehmen zu dürfen, was da wirklich passiert. Wenn wir uns vorbereiten, dann gehen wir Jesus schweren Weg mit. Das bedeutet nicht, dass wir die Leiden tragen, die er ertragen hat, sondern dass wir mitgehen dürfen, dass wir ihn unterstützen dürfen, dass wir bei ihm sein dürfen, dass wir erleben dürfen, was es heißt, was da passiert ist. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, was ihm passiert ist, aber auch wenn wir uns mit dem beschäftigen, was uns durch sein Opfer nicht länger von ihm trennen wird, wenn wir den Verrat ablegen, den Verrat an uns, wo Menschen uns verraten haben, da wo Menschen uns gegenüber unfair gehandelt haben, uns verletzt haben, an uns schuldig geworden sind, aber auch da, wo wir an anderen schuldig geworden sind, wo wir uns selber nicht vergeben können, weil wir wissen, dass wir einen großen Fehler gemacht haben, dass wir jemanden verletzt haben. Wir dürfen den Schmerz hochholen, wir dürfen den erleben und zwar in dem Vertrauen darauf und der Gewissheit der Verheißung, dass Jesus durch seine Tat dafür gesorgt hat, dass in Ewigkeit all das keinen Bestand mehr hat. All der Schmerz, der Hass, den wir erleben, der Krieg, der auf dieser Erde herrscht, nicht nur im Großen, wo Länder große Machten gegeneinander kämpfen, sondern wo wir im Kleinen gegeneinander kämpfen, wo wir im Krieg sind miteinander. Den Unfrieden, den wir hier erleben in dieser Welt und der vielen von uns gerade mächtig zusetzt, den wird es dort nicht geben und so ist es verheißen und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus sieht unsere Vorbereitung. Er sieht, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir zulassen, dass Schmerz da ist, dass Verlust da ist und Zerbruch in uns. Und er lässt uns damit nicht allein. Er ist dann bei uns und so wie wir unseren Weg mit ihm gehen, gehen wir seinen Weg mit. Wir bereiten uns vor. Wir bereiten uns vor auf Anbetung, auf göttlichen Frieden, der so viel größer ist, als Frieden auf dieser Erde je sein kann. Auf die Befreiung aus der Sklaverei der Schuld. Wir sind nicht mehr gefangen in dem, was wir an Fehlern gemacht haben oder wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Und wir machen uns bereit für die verlässlichen Verheißungen Gottes, auf das, was wahr werden wird, auf das, was wir jetzt noch nicht sehen können, aber worauf wir trotzdem vertrauen dürfen. Ich habe den Palmsonntag in der Vorbereitung wirklich lieb gewonnen. Ich habe gemerkt, dass da für mich viel dran ist und dass es ein Sonntag ist, den man so gut nutzen kann, der so viel mehr verborgen hält als nur ein paar Palmzweige oder einen Esel. Aber wie kann dieses Mitgehen, dieses Jesus-Weg-Mitgehen praktisch aussehen? Du kannst diese Vorbereitung alleine machen. Du kannst dich in dein Zimmer setzen, ins Wohnzimmer, auf die Couch, mit einem Tee, mit einer Kerze an, wie auch immer, und dich hinsetzen und dich damit beschäftigen. Du kannst die Ostergeschichte lesen, im Ganzen komplett, und überlegen, okay, was passiert da eigentlich gerade und was macht das mit mir? Aber du kannst es eben auch in dieser Gemeinde tun. Du kannst ab Dienstagsabends hier in die Kirche kommen, in den Raum der Stille. Ab 18:30 ist die Kirche dann hier offen. Und du kannst die Zeit nutzen. Du kannst im Gebet, in der Stille, in den Lobpreis gehen und Gott ehren dafür, dass er Gott ist, dafür, dass er ein liebender Gott ist, der uns begegnen möchte. Du kannst auch Lobpreis zu Hause machen. Du kannst auch Lobpreis hier machen. Du kannst Lieder singen. Du kannst Lieder der Anbetung singen für Jesus. Du kannst auch einfach nur die Stille genießen und den Frieden Gottes spüren. Spüren, dass in der Gegenwart Gottes kurz alles anhält. Dass der Krieg, der um uns herum ist, sowohl im Privaten, im Persönlichen, als auch global, keinen Bestand hat, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Du kannst Gott begegnen, im Abendmahl beispielsweise. Ab 19.30 Uhr feiern wir nächste Woche Abendmahl. Dann kannst du Gott neu begegnen, neu annehmen, was er für dich tun wird, dich neu damit auseinandersetzen. Oder es gibt vielleicht irgendwas, wo du mit Gott im Unrein bist, wo du merkst, ey, da trennt mich was von Gott, weil vielleicht ich was falsch gemacht habe, weil ich vielleicht irgendwie an jemandem anders schuldig geworden bin und mir das nicht vergeben kann. Dann kannst du darüber reden. Du kannst darüber beten, aber es gibt auch Raum für Gespräch. Und du kannst Bibel lesen, du kannst diese Verheißung suchen, du kannst auf die Suche gehen nach all dem Guten, was in der Bibel drinsteht, was uns noch bevorsteht. Und ich weiß, dass es manchmal schwer zu sehen ist, weil gerade vieles in dieser Welt den Bach runtergeht. Das will ich gar nicht verleugnen. Aber es gibt gute Dinge, auf die wir uns freuen dürfen. So viel Gutes, was Gott für diese Welt geplant hat. Er wird alles neu machen. Diese Welt wird leer sein. Es wird kein Schmerz mehr geben, kein Hass, kein Verdruss und kein Zerbruch. Du kannst dich auf die Suche machen nach dem, was Gott für uns bereithält. Aber die wirkliche Frage ist, Jesus geht für dich und für mich ans Kreuz. Begleitest du ihn dorthin?